Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Hallo zusammen, ich bin Beate Dillmann, Ihre Moderatorin des heutigen Podcasts Kaufkraft des Bundesverbandes Materialwirtschaft und Einkauf. In diesem Podcast freuen wir uns immer wieder über interessante Gesprächspartner aus dem Bereich des Einkaufs und der Supply Chain von verschiedenen Industrien. Insofern können wir unseren Zuhörern auch verschiedene Blickwinkel zu interessanten Themen des Einkaufs und der Supply Chain anbieten. Heute freue ich mich ganz besonders, Herrn Eik Stachowitz, Managing Director und Vice President Supply Chain Management der Carmax Group, zu begrüßen. Hallo, Herr Stachowitz.
Hallo, Frau Dillmann. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
Herr Stachowitz, Carmax kennt man vielleicht, wenn man irgendwie, und ich habe auf Ihrer Homepage ein bisschen gespiekt, sich mit der Mobilitätsindustrie ein bisschen auskennt. Fand ich sehr interessant, dass Ihr Haus nicht mehr von der Automobilindustrie spricht, sondern von der Mobilitätsindustrie. In diesem Bereich ist Ihr Unternehmen tätig und ich freue mich, wenn Sie unseren Zuhörern kurz Ihr Unternehmen vorstellen könnten, uns das Beschaffungsvolumen von Carmax Group, was so im Jahr eben beschafft wird, nennen können und die wesentlichen Materialgruppen, damit die Hörer, das sind ja alles auch Einkaufsleiter, so wie Sie und ich, sie auch besser einordnen können.
Ja, sehr gerne. Carmax ist inzwischen über 85 Jahre auf dem Markt, ist 1935 gegründet worden. Und der Name Carmax gibt schon so ein bisschen Einblick, wo kommen wir eigentlich her und was machen wir. Carmax selbst, ein Wortspiel aus Car, das Formelzeichen für Kraft, und Max, also maximale Kraft. Also Carmax beschäftigt sich damit, hochfeste Verbindungselemente herzustellen. Im Sprachgebrauch, da redet man von einer Schraube, aber heute mittlerweile auch viele andere Produkte. Wir haben über 3.300 Mitarbeiter weltweit an 19 Standorten, haben einen Umsatz von über 650 Millionen Euro und produzieren, damit man das so ein bisschen greifen kann, circa 2,7 Milliarden Teile im Jahr, die wir in die Welt verschicken. Wir haben ein Einkaufsvolumen, Größenordnung 400 Millionen Euro. In den Höhen und Tiefen der letzten Jahre, natürlich stark schwankend, insbesondere mit Blick auf Corona. Wir beziehen hauptsächlich Stahlbeschichtungssysteme, das heißt also Beschichtung unserer Schrauben, korrosionsbeständige Beschichtung, verschiedene Kaufteile wie Unterschlägscheiben, Schraubenmuttern, die wir nicht selber herstellen. Und dann alles rund um unsere Werke, Prozesschemie, Öle, Verpackung, Investitionsgüter, IT, Transport und das Thema Digitalisierung und alles, was damit zu tun hat, beschäftigt uns inzwischen auch ganz ordentlich.
Prima. Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Herr Stachowitz, seit Mitte letzten Jahres und für mich inzwischen eine enorm lange Zeit haben sich die Beschaffungsmärkte pandemiebedingt stark verändert. Corona hat uns in vielen Bereichen der Beschaffungsmärkte einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch in einem Ausmaß, wie man es in den letzten 30 Jahren oder auch seit der Finanzkrise um 2008, 2009 eigentlich in diesem Ausmaß bisher nicht kannte. Welche Materialgruppen und Services haben Ihnen während der letzten, fast schon vielleicht jetzt bald 2 Jahre denn am meisten zu schaffen gemacht? Und ich habe eben so in mich hineingeschmunzelt, als Sie sagten, Sie verkaufen viel Stahl. Mein Gott, dann muss ich ja sagen, dann ist es ja fast schon Ihr täglich Brot, mit Marktverknappungen und schwankenden Preisen umzugehen. Also wie haben Sie jetzt die letzten Monate, die letzten fast 24 Monate denn gesteuert aus Sicht Ihrer Verantwortung?
Ja, Frau Dillmann, das ist in der Tat so. Ne? Die Versorgungslage Stahl ist ein Thema, was uns seit der Corona-Krise beschäftigt. Ne? Und das fängt damit an, dass wir ja in Asien schon Versorgungsprobleme hatten, Corona-bedingt, ne? Als in Europa das Thema noch gar nicht wirklich angekommen war. Das ging weiter in Europa, als auf einmal in Italien, ne? Alles runtergefahren worden ist, ne? Und unsere europäischen Kunden aber trotzdem noch Teile haben wollten. Wir haben auch Lieferanten in Italien und waren da eben mit ausbleibenden Lieferungen konfrontiert. Und seitdem ist es eigentlich extrem angespannt. Das heißt also, Kapazitäten sind schwer zu bekommen. Wir sehen diesen typischen Bullwhip-Effekt, dass jeder erstmal überreagiert, versucht, Lager zu füllen. Es sind viele Bestellungen im Markt, die eben nicht zwingend zur Versorgung benötigt werden. Und darüber hinaus sehen wir jetzt eben auch in den letzten Monaten insbesondere den Preisdruck von Rohmaterialien, Rohstoff- und Energiepreissteigerungen, die da natürlich ihr Übriges zu tun. Und gerade im Stahlbereich ist es so, wenn man dann über Elektrostahlwerke spricht, dann hatten wir Lieferanten, die teilweise sogar Produktion abgestellt haben, weil sie gesagt haben, wir können die Preise für den Spitzenstrom zum aktuellen Zeitpunkt wirtschaftlich gar nicht verantworten und abbilden. Darüber hinaus haben wir natürlich im Moment jede Menge Engpässe, die auch wiederum aus dem gerade entstandenen Ukraine-Konflikt entstehen. Mhm. Denn gerade viele Lieferanten in Osteuropa oder Stahlwerke in Osteuropa bedienen sich aus den Eisenerzminen in der Ukraine und aus Russland. Und da ist es so, erfahren wir von Lieferanten, dass die nicht mehr beliefert werden. Das heißt, die Züge, die diese Rohstoffe reinbringen, kriegen sie nicht mehr auf die Gleise. Und ja, da werden wir jetzt mit leerlaufenden Lägern und nicht mehr lieferfähigen Stahllieferanten konfrontiert werden. Darüber hinaus haben wir natürlich die Gesamtüberlastung der Lieferketten insbesondere. Das fängt an bei Transport. Das geht weiter mit Hafenkapazitäten. Ne? Entladen, die Ware reinbringen. Das fängt damit an, dass Häfen zum Teil auch geschlossen worden sind in Übersee, dass die Ware gar nicht rausging. Und wir haben das Thema gerade mit unseren Lohnbearbeitern, dass wir mit unseren Bedarfen gerade konkurrieren mit deren Planung für Kurzarbeit. Denn die Dienstleister sagen natürlich auch, wir haben gerade nicht die Auslastung, die wir brauchen, um wirtschaftlich sinnvoll zu fertigen. Und die versuchen natürlich jetzt, die Bedarfe, die die Kunden haben, irgendwo zu bündeln, die dann in einer Aktion durchzufahren und die restliche Zeit mit Kurzarbeit zu überbrücken. Und das passt in der Regel nicht zu den Terminen, die wir realisieren müssen. Das ist auch sehr spannend. Letzter Punkt, den ich noch anmerken möchte, ist, dass wir natürlich auch in der chemischen Industrie, also Prozesschemie, sehr viele Probleme haben. Weil gerade durch die erhöhten Gaspreise, viele der Produkte, die wir einsetzen in unseren Prozessen chemischer Natur, sind eigentlich Nebenprodukte aus irgendeinem Hauptprozess. Ne? Mhm. Und diese Nebenprodukte sind insofern immer produziert worden, weil Gaspreise günstig waren. Diese Energie zur Umwandlung hat sich wirtschaftlich gerechnet. Und da hören wir immer häufiger, dass aufgrund der hohen Gaspreise diese Nebenprodukte gar nicht mehr wirtschaftlich darzustellen sind. Und das sind so Themen, die waren eigentlich gar nicht auf dem Radar hat. Das sind kleine Beschaffungsvolumen, das sind Themen, die laufen eigentlich so unter ferner Liefen mit. Und da gibt es immer mehr Themen, die von Woche zu Woche hochkommen, wo man dann wirklich mit einer kleinen konstatierten Aktion schauen muss, dass man da irgendwie ein Pflaster drauf bekommt.
Ich entnehme aus Ihren Ausführungen, dass es praktisch ein Kreislauf von unterschiedlichen Effekten ist, die die Supply Chain momentan massiv stören. Das sind die Transporte, das sind Beschaffungsmärkte, wo gerade ein Krieg ausgebrochen ist, Kurzarbeit. Wie gehen Sie denn mit diesen Situationen um? Sie als Carmax haben ja auch Lieferverpflichtungen gegenüber Ihren Kunden. Welche Learned Lessons haben Sie denn daraus gezogen? Weil das wird ja leider Gottes auch durch die neue Krise in der Ukraine nicht aufhören. Am Anfang hat man gedacht, naja, vielleicht nach 12 Monaten ist es alles wieder vorbei. Aber das sieht ja überhaupt nicht so aus. Haben Sie jetzt schon vielleicht Maßnahmen ergriffen, wo Sie sagen, das müssen wir nachhaltig bei uns in unserer Supply Chain, in unserem strategischen Einkauf, im operativen Einkauf einführen, um mit solchen Unsicherheiten zukünftig umgehen zu können?
Also das ist in der Tat eine Herausforderung, die speziell für Carmax ein bisschen zweigeteilt ist. Warum ist das so? Wir fahren und ich fahre für Carmax in der Beschaffungsstrategie schon seit mehreren Jahren in der Strategie, die in der Region für die Region bedeutet, was Rohmaterialien angeht. Was heißt das? Wir kaufen das Gros unseres Stahls in Europa für Europa, genauso in Asien für Asien oder in Nordamerika für Nordamerika. Es hat sich insbesondere in der Covid-Situation als sehr robust erwiesen, denn die Covid, also die pandemische Entwicklung in den Regionen, die hat genauso den Kunden betroffen wie den Lieferanten. Das heißt, die Lieferketten waren weitestgehend synchron geschaltet und das hat uns in die Lage versetzt, das eigentlich ganz gut zu beherrschen. Internationaler Wettbewerb ist wichtig. Das nutzen wir auch situativ, aber wir versuchen, die Wertschöpfungsketten absolut regional zu halten. Also Wertschöpfung da, wo der Kunde sie benötigt. Generell ist es aus Supply Chain Sicht anders, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war, nicht mehr unser Ziel, den günstigsten Preis zu verfolgen. Denn der günstigste Preis nützt mir nichts, wenn die Ware entweder nicht verfügbar ist oder wenn ich Qualitätsprobleme habe und kann kurzfristig keinen Ersatz bereitstellen, weil ich jetzt lange Lieferketten habe, lange Vorlaufzeiten. Oder wenn ich sage, ich habe einen günstigen Preis und der kauft mir das aber mit einem hohen Maß an Beständen. Das sind die Dinge, wo wir natürlich auch entsprechende Erfahrungen gemacht haben und aus heutiger Sicht rückblickend sagen können, regionale Beschaffung ist für uns ein wichtiger Punkt. Ein zweites Thema, was für uns auch wichtig ist, ist eine enge Partnerschaft mit den Lieferanten. Das heißt also, dass die Lieferanten wirklich wissen, was passiert bei uns, wo fahren wir rauf, wo fahren wir runter. Und ich kann gar nicht zählen, wie viel Telefonate ich mit den verschiedenen Eignern, Geschäftsführern, Vertriebsleitern unserer Stahlhersteller, unserer Beschichte und so weiter geführt habe, dass man sich eng abstimmt und sagt, hey, wie sieht das bei uns auf der OEM-Bedarfsseite aus, wo laufen die Bedarfe runter, was kommt noch aus den Werken raus, worauf müssen sich die Beschichte einstellen oder auch frühzeitig Indikationen zu geben, dass wir mehr Kapazität bei den Stahlherstellern einkaufen, weil wir einfach einen guten Blick haben, was passiert da gerade. Also Transparenz und enge Abstimmung ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
Herr Starowitz, das haben auch andere Einkaufsexperten schon in den vergangenen Podcast so geäußert, dass es extrem wichtig geworden ist, die Lieferantenkommunikation, die Zusammenarbeit mit Lieferanten zu pflegen. Denn auch die Lieferanten haben ja auch nur einen bedingten Output und Materialien werden auch allokiert zu bestimmten Kunden. Ja. Und klar, jeder will auch da sein Geschäft machen und muss sein Ergebnis erwirtschaften. Und derjenige, der nur dann auf die Preise schaut, wird da sicherlich nicht unbedingt immer an erster Stelle bedient werden, sondern meine Erfahrung ist auch, dass Lieferanten genau schauen, wie die Geschäftsbeziehung in der Vergangenheit war und auf diese Kunden fokussiert man sich dann auch, weil man da auch aus Lieferantensicht die Hoffnung hat, weiterhin, wenn das alles mal überstanden ist, gute Geschäfte miteinander machen zu können. Also gut im wahrsten Sinne des Wortes und insofern finde ich Ihre Ausführungen sehr, sehr, sehr interessant. Die Zeiten, wo man hinterm Komma noch runtergedrückt hat, die scheinen offenbar in solchen Zeiten nicht mehr opportun zu sein. Werden Sie denn aufgrund, möchten Sie noch was sagen?
Genau, ich würde das vielleicht noch kurz ergänzen. Es ist in der Tat so, und das Lieferanten bauen auf Partnerschaft und Verlässlichkeit der Aussagen. Und was ich bei uns eben auch erlebt habe oder auch was die Erfahrung zeigt, da muss auch der Einkauf einen entsprechenden Job machen, intern beim Marketing. Denn gerade in so Situationen der Krise, was macht denn der Finanzbereich? Der sagt, okay, Liquidität wird eng, wir verzögern Zahlungen, wir müssen Zahlungsziele hochsetzen. Also im Grunde genau die Gegenbewegung, wo man sagen muss, nein, unsere Lieferanten sind genauso betroffen. Wir müssen jetzt zu unseren Zusagen stehen, wir müssen pünktlich zahlen. Und da gab es ja auch einige Diskussionen zwischen dem VDA und den OEMs zu sagen, bitte liebe OEMs, auch wenn ihr uns jetzt die Situation bringt, dass ihr Werke schließt und bestellte Ware nicht abruft, seid aber bitte so fair dass ihr wenigstens eure Rechnung begleicht, dass ihr jetzt nicht anfangt, Zahlungsziele rauszuschieben und so weiter. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade wenn ich so ein bisschen auch wieder in die stahllastige Industrie schaue, da ist es über Jahre hinweg so, man trifft sich immer zweimal, dreimal, viermal. Das heißt also, auch wenn man es in der Preisrunde da übertreibt, egal in welche Richtung, ich will richtig sagen, das halt nach. Und Lieferanten haben da genauso ein Gedächtnis wie wir.
Richtig. Werden Sie trotz allem, auch das, was Sie vorher ausgeführt haben, Ihre Einkaufs- und Supply Chain-Strategie überdenken, anpassen? Wenn ja, wie?
Also was wir machen aus Strategiesicht. Wir schauen natürlich, wo gibt es noch Lieferanten, die sich über die Jahre insofern entwickelt haben, dass wir keinen repräsentativen Umsatz mehr machen. Wo können wir Lieferantenportfolios erweitern und Lieferanten gegeneinander etwas austauschbarer machen? Das heißt, wenn wir eine Stahlgüte A beim Lieferant qualifiziert haben, haben wir die bei Lieferant B und C auch qualifiziert, auch über die verschiedenen Landesgrenzen hinweg, dass wir sagen, wir haben eine gewisse Austauschbarkeit realisiert. Wir haben kleinere Lieferanten-Accounts, wo wir sagen, okay, haben die das Potenzial, weiter mit uns zu wachsen? Oder konsolidieren wir die mit unseren starken Partnern, wo wir wirklich auch eine gute Beziehung und Durchgriff bis in Geschäftsleitungsebene haben und auch wirklich als Kunde wahrgenommen werden, der eine gewisse Wertschätzung erfährt, auch in Krisenzeiten. Das sind die Dinge, die wir strategisch gerade bewegen. Und darüber hinaus schauen wir natürlich noch, was sind Warengruppen, die wir in der Vergangenheit aufgrund des Einkaufsvolumens gar nicht so stark wahrgenommen haben, die aber heute dazu führen können, dass unsere komplette Produktion zum Erliegen kommt, wenn zum Beispiel ein chemischer Stoff nicht pünktlich geliefert wird. Das sind so Dinge, wo wir ein bisschen mehr Gespür dafür bekommen, was ist wirklich Business Critical und wo müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, auch bei diesen Warengruppen.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil in der Tat, das sind oftmals Beschaffungskategorien, die laufen irgendwie nebenher. Da gab es nie Probleme und plötzlich haben sie ausgeführt, wie so ein Byproduct in der chemischen Industrie ist nicht mehr attraktiv, dann machen die das einfach nicht mehr. Dann schließen die dort den Hahn und man steht dann tatsächlich auf dem Trockenen. Lassen Sie mich übergehen zu dem Thema Risk Management, gerade eben auch für solche bisher nicht so beachteten Warengruppen. Welche Maßnahmen ergreifen Sie denn, um langfristig, mittelfristig auch diese Warengruppen, die momentan nicht so strategisch wichtig waren und natürlich auch ihre strategischen Warengruppen, zukünftig durch geeignete Maßnahmen, durch Tools besser von der Risikobewertung her im Blick zu haben?
Das ist natürlich jetzt gerade mit den Geschehnissen der letzten Jahre ein ganz enorm wichtiges, aber auch ein sehr, sehr breites Feld, was man da bestellen kann und muss. Und eins der Kernthemen für uns ist natürlich weiterhin nah am Kunden zu sein. Denn signifikante Veränderungen bei uns, beim Kunden oder auch bei Lieferanten haben natürlich einen direkten Einfluss auf die Lieferketten. Das heißt, also das Netzwerk, wirklich auch die Kundenbedarfe mit dem, was auf Lieferantenseite passiert, transparent ins Verhältnis zu setzen, das ist ein wichtiger Punkt. Darüber hinaus, wenn wir weiter regionalisieren, auch was Maschinen, Anlagen und Ersatzteile angeht. In der Vergangenheit hatten wir typische Themen, die viele kennen. In alle unsere Anlagen wollen wir eine Siemens S7-Steuerung haben. Zum Beispiel. Warum? Die kennt jeder, unsere Elektriker können die halbwegs programmieren, alles gut. Nein, es ist nicht mehr alles gut. Denn seit dem Halbleitermangel, auch durch Corona getriggert, ist es so, dass alle Sicherheitsleger für eine Siemens S7 im Moment leergefegt sind. Und sie reden über Lieferzeiten von 9 bis 12 Monaten. Das heißt, es nützt mir nichts mehr, dass der Elektriker es programmieren kann. Ich brauche jetzt eine technisch verfügbare Lösung. Und dann meistens in Regionen, wo ich das nicht mal eben vorhalten kann. Und das heißt, wir werden weiter regionalisieren, auf lokale Möglichkeiten zurückgreifen, auch für Maschinen, Anlagen und deren Spezifikationen. Darüber hinaus haben wir natürlich viele Forderungen aus dem Bereich Environmental, Social and Governance oder auch Forderungen aus der IATF 16949 heraus, die natürlich gewisse Monitoring-Systeme fordern, um die Kundenversorgung sicherzustellen. Da haben wir aber einmal das Thema, dass wir gewisse Anforderungen erfüllen müssen an diese Systeme, aber sogleich müssen wir im Einkauf natürlich überlegen und im Supply Chain Management, welchen Mehrwert können wir dafür das Unternehmen schaffen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur die Anforderungen zu erfüllen, sondern wirklich zu schauen, wo generieren wir Mehrwert. Und das sind so typische Themen wie ein geografisches Risikomapping. Das heißt, wer hat heute auf Knopfdruck einen Überblick, wo seine Lieferanten sitzen? Wer sitzt in Grenznähe zur Ukraine? Wer sitzt in der Ukraine? Wer in Russland? Und diese geografischen Risikofragen, die kommen immer wieder auf. Nehmen wir nur das Beispiel Tsunami in Japan seinerzeit, mit dem Atomunfall. Da war ich für ein anderes Unternehmen tätig. Eines der kritischen Themen war zu schauen, wo haben wir Vertriebsbüros, wo sitzen unsere Leute, welche Lieferanten sind betroffen, wie gehen wir damit um? Da brauchen wir Transparenz. Wenn wir da, nachdem etwas passiert ist, anfangen, uns diese Transparenz zu erarbeiten, laufen wir hinter allen anderen hinterher, die diese Transparenz heute auf Knopfdruck generieren.
Das betrifft nicht nur Ihre First-Tier-Supplier, sondern natürlich auch die nachgeschalteten Kettenglieder der Supply Chain. Sie haben es ausgeführt an dem Beispiel der Minen in der Ukraine. Das wird ganz wichtig sein. Bedienen Sie sich da bestimmter Tools, Plattformen, um an solche Informationen auch relativ schnell oder auch zeitnah ranzukommen?
Also heute haben wir Business Intelligence Systeme, also unsere Einkaufsreporting Systeme, die auch diese geografischen Mappings machen. Die Herausforderung hier ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Ich sehe heute den Lieferstandort meines Lieferanten. Ich habe aber nicht die Supply Chain Visibilität über die Unterlieferanten des Lieferanten. Das ist tatsächlich was, was wir heute noch in den Warengruppenstrategien und in den Köpfen der Mitarbeiter haben, wo wir jetzt auch überlegen müssen, wie kriegen wir solche Themen systematisch abgearbeitet. Wir haben ein Lieferantenportal, wo wir solche Informationen zukünftig auch abfragen werden im Rahmen der Registrierung von Lieferanten, um da mehr Transparenz zu bekommen. Aber da müssen wir in der Tat noch ein bisschen Energie reinstecken, dass wir solche Systeme dann vollumfänglich nutzen können.
Das führt mich jetzt zu der nächsten Frage. Sie haben eben das schon mal so kurz angedeutet, dass in den Köpfen der Mitarbeiter, das war jetzt für mich so das Stichwort, wie werden sich denn mit all diesen Veränderungen notwendigerweise die Anforderungsprofile an Mitarbeiter im Einkauf und in der Supply Chain verändern müssen?
Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich jetzt in einem Zeitalter, wo dieser Grad der Veränderung und die Not der Veränderung immer größer wird. Schauen wir uns an, was passiert. Alles wird digitaler. Wir müssen also sicherstellen, dass wir alle Mitarbeiter, auch die sehr erfahrenen Mitarbeiter, in diese neue digitale Arbeitswelt mitnehmen. Dass wir da den Anschluss nicht verlieren, die Balance wahren zwischen wirklich jahrzehntelanger Einkaufserfahrung, Expertise und Bauchgefühlen, alles, was da mitschwingt, ne, und den ganzen neuen Medien, die wir heute nutzen. Nichtsdestotrotz, der persönliche Austausch ist weiter essentiell auch für ein funktionierendes Team. Ne, und auch wenn wir heute viel über Videokonferenzen und weniger über Dienstreisen und Zeiten vor Ort generieren, müssen wir schauen, dass das Team an sich funktioniert. Und das funktioniert nur mit gemeinsamer Erfahrung, Austausch und einem gewissen Grad an Vertrauen. Was ich beobachte, ist aber, dass sich tatsächlich die Prioritäten verschieben. Das heißt, von diesen klassischen Verantwortungsbereichen, ich habe meine Warengruppe, ich habe meinen Lieferantenpool, ne, muss ich heute eher zu bereichsübergreifenden agilen Teams wechseln, ne, um diese Herausforderung zu lösen. Das heißt, nur damit kann ich umfassend zeitnah auf die Veränderungen reagieren, die gerade um uns herum passieren und auch weiterhin passieren werden. Manchmal bezeichne ich diese Rolle scherzhaft so ein bisschen als Supply Network Architekt. Ja, aber ich glaube, das trifft es ganz gut, was die Einkaufswelt der Zukunft von uns fordert. Denn der reine Preis, wir haben das schon mal zwischenzeitlich erwähnt, wird eher so ein bisschen Nebensache, wenn die Versorgung oder die Qualität nicht gewährleistet ist. Mhm. Da brauchen wir stabile Lieferketten und Netzwerke, die genau das bringen. Darüber hinaus haben wir jetzt natürlich einen Hebel, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten, Produkten oder Technologien aufzubrechen. Das heißt also die Gefahr, dass wir von einem Ausfall eines Lieferanten bis zum Kunden Probleme haben. Die müssen wir in den Griff bekommen. Und das ist so ein Thema, wo wir heute natürlich auch dran arbeiten. Ne? Und auch so ein bisschen den Mindset in der Organisation aufbrechen. Bei den Einkäufern, aber auch bei den technischen Kollegen.
Ja. Herr Starowitz, die Geschwindigkeit im Rahmen dieser ganzen Veränderungen hat ja unglaublich zugenommen. Haben Sie denn für Ihren Bereich, für Ihren Verantwortungsbereich konkrete Budgets? Haben Sie konkrete Pläne, was in den nächsten Jahren bei Ihnen eingeführt werden muss, erweitert werden muss, angepasst werden muss im Hinblick der Digitalisierung der Prozesse im Einkauf und in dieser intensiven Kooperation mit Ihren Lieferantenpartnern?
Ja, also gerade unter dem Aspekt von Covid, glaube ich, geht es uns wie vielen anderen mit Budgetkürzungen und sonstigen Einschränkungen über die einzelnen Kostenstellen hinaus. Das heißt, also man muss schon immer wieder die Frage beantworten, was ist der Kosten-Nutzen-Effekt? Wenn ich Digitalisierung mit dem Punkt, den wir zuvor hatten, Mitarbeiterentwicklung verbinde, ist eins der Themen, was wir letztes Jahr auf den Weg gebracht haben. Wir haben eine Online-Trainingsakademie mit dem Schwerpunkt Einkauf gestartet für uns, ne, in einem Pilotumfeld. Dieses Angebot rollen wir nach dem Test letztes Jahr, dieses Jahr vollumfänglich aus mit den entsprechenden Kosten. Aber es ist eine IFPSM-akkreditierte Schulungsplattform. die für Einkauf und Supply Chain über 150 Kurse bietet. Und das geht vom Mikro-Learning über kleine 5-Minuten-Einheiten bis zu einer halben Stunde oder auch darüber hinaus, dass man sagt, ich kann dort wirklich online zu jeder Tages- und Nachtzeit, so wie es gerade in meinen Tagesrhythmus passt, mich weiterbilden und kann zum Beispiel dort erfahren, wie strukturiere ich und entwickle ich eine komplette Warengruppenstrategie oder wie bereite ich mich für eine Verhandlung vor oder solche Themen. Das ist was, wo wir gesehen haben, gerade das Thema Weiterbildung, Präsenzveranstaltung hat in den letzten 2 Jahren massiv gelitten. Und da hoffen wir, dass wir mit dem Schritt in Richtung Digitalisierung, Mitarbeiterentwicklung auch den Zeitgeist treffen und da ein Angebot schaffen. Generell in Bezug auf Digitalisierung, wie Sie schon erwähnt haben, diese Transformation ist ja allgegenwärtig. Die wichtige Frage oder spannende Frage ist, wie reagieren die Unternehmen darauf? Kamax hat vor längerer Zeit ein eigenes Digitalisierungsunternehmen gegründet mit der Nexinier. Und da haben wir in den letzten 2-3 Jahren schon viele Erfahrungen in Bezug auf Digitalisierung sammeln können im Industrieunternehmen, um zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was wir aber auch natürlich da sehen, ist, dass die Digitalisierung von Prozessen zwingend nötig ist, um schnell reagieren zu können. Ja, denn wenn ich mal in die Organisation zurückschaue, als ich bei Kamax gestartet bin vor mehr als 7 Jahren, da war es so, dass wir viel Zeit mit der Informationsgewinnung verbraucht haben und wenig Zeit dann hatten zum Reagieren. Ja, das ist heute anders, das muss heute anders sein, dass wir uns auf die wesentlichen Themen fokussieren können. Und hier ist weniger manchmal mehr. Das muss man ganz klar sagen. Schlanke digitale Prozesse werden uns da helfen, aber die Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Gutes und oft bemühtes Beispiel ist, ein schlechter Prozess wird nicht besser, nur wenn er digitalisiert ist. Das heißt, bevor wir digitalisieren, auch in unserem Bereich, müssen wir erstmal schauen, was können wir alles weglassen? Welche Informationen, welche Prozessschritte, welche Prozessbeteiligten brauchen wir denn wirklich, um das Ergebnis zu erreichen? Und welchen Wertbeitrag erzeugen wir damit? Oder ist es nur, um ein System zu befriedigen, um irgendwo eine Kennzahl zu ermitteln, die am Ende keiner braucht? Was ich auch sehe, gerade in diesem digitalen Zeitalter, wir haben sehr viel Information. Wir haben teilweise zu viel Information. Wir leben heute fast in einem Informationsüberfluss. Das heißt, was wir lernen müssen, und das müssen unsere Digitalisierungsprojekte, aber auch die Weiterentwicklung der Mitarbeiter in Einklang bringen, ist, dass wir lernen, uns wirklich auf die wichtigen Informationen zu konzentrieren. Daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten. Und die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den Digitalisierung irgendwo mitbringen muss. Immer mit dem Blick auf die Wirtschaftlichkeit. Man sagt, das ganz klassische Verhältnis, Kosten-Nutzen. Was kostet mich eine Digitalisierung? Was nutzt mir die? Die muss immer im Verhältnis stehen. Und Nutzen kann ich ja heute auch in Mitarbeiterstunden ausdrücken. Ich kann mehr Arbeit schaffen mit weniger Mitarbeitern oder ich spare mir Stunden ein, die ich anderweitig verwenden kann. Vielleicht abschließend, glaube ich, ist es aber so, dass das kulturell ein Umdenken im Unternehmen erfordert, dieser ganze Strang der Digitalisierung. Denn in der Welt, in der wir bisher gelebt haben, war es immer so, dass die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Vorfeld gegeben sein musste für Investitionen. Ich kaufe eine Maschine, wie hoch ist die Auslastung, wann ist die amortisiert, wie funktioniert das? Heute ist es aber so in der digitalisierten Welt, wir arbeiten agil mit kurzen Sprints und Proof of Concepts. Das heißt aber auch, dass ich im Grunde eine Kultur haben muss, die sagt, fail fast, fail cheap. Das heißt, ich gebe Geld in eine Idee, ohne zu wissen, ob sie funktioniert. Und muss auch akzeptieren, dass so eine Idee mal nicht funktioniert. Und dann muss ich als Unternehmen sagen, okay, wir haben daraus gelernt, wir machen Haken dran, wir haben aber trotzdem die Courage, auch das nächste Thema anzugehen.
Wunderbar, Herr Scharowitz. Das war schon fast ein gutes Schlusswort zu unserem wirklich interessanten Gespräch. Und ich habe für mich jetzt hier mitgenommen, einmal den Fokus der Regionalisierung durchaus noch auszuweiten. Sie fokussieren sich vermehrt, wie vor der Pandemie, wie vor jeglicher Krise, mit der wir gerade gechallenged werden, auf Warengruppen, die bislang nicht so im Fokus standen, um auch ihre Fertigungsprozesse weiterhin sicherzustellen. Und sie legen großen Wert auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, damit sie mit den Angeboten, sind ja auch Angebote der Digitalisierung zielführend für ihre Aufgaben und letzten Endes für ihr Haus, die Kamax Group, umgehen können. Herr Scharowitz, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich im Namen des BME für Ihre wunderbaren Ausführungen, Ihre Weitergabe, Ihre Erfahrungen. Ich drücke Ihnen alle Daumen, dass die nächsten Monate für alle Beteiligten, Ihre Lieferantenpartner, für das Haus Kamax selbst, gut durch diese Krisen kommen werden. Herzlichen Dank, Herr Stachowitz.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.